Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Markus Stichmann.
Und ich will euch zu Beginn mal an eine Kleinigkeit erinnern, die man ja schon mal schnell vergessen kann, nämlich, dass es im Bundestag eine sogenannte linke Mehrheit gibt aus SPD, Grünen und Linken. Und die könnten im Grunde noch heute, würden die sich zusammentun, die Bundesregierung und den Kanzler stellen können. Aber die Linke in Deutschland, von Genossen über Ökos zu Sozis, die kann einander nicht ausstehen. Allerdings, es gibt schon einige wenige, die mit der Idee doch immer wieder ganz gerne flirten. Zum Beispiel Ende 2016, da hat Dietmar Bartsch, das ist der Fraktionschef der Linken im Bundestag, da hat Dietmar Bartsch gesagt, Sigmar Gabriel könnte nächste Woche Kanzler sein, wenn er und die SPD nur wollten. Sigmar Gabriel, wissen wir ja alle, ist nicht mehr, aber sein Nachfolger Martin Schulz, der sagt, er will Bundeskanzler werden. Und da braucht er die Linken natürlich. Und die Linken, die finden jetzt wiederum den Schulz nicht schlecht. Hören wir mal bei Sarah Wagenknecht rein.
Wir als Linke würden uns sehr wünschen, wenn die SPD unter Martin Schulz wieder zu einer sozialdemokratischen Politik zurückkehrt.
Dass die SPD wieder zu einer sozialdemokratischen Politik zurückkehren würde, das wünscht sich eine Linke. Da steckt was drin, was wir heute hier in der 1-Stunde History auseinandernehmen wollen. Nämlich, dass es offensichtlich sehr verschiedene Vorstellungen gibt, was das eigentlich heißt. Sozialdemokratie. Und damit auch die Geschichte der linken Spaltung in Deutschland ist unser Thema heute. Die hat viele Kapitel, aber wir haben uns eins ausgesucht vor genau 100 Jahren, 1917.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hey Matthias.
Hi.
Wir schleichen uns an dieses Jahr 1917 und zwar 3 Jahre zuvor fangen wir an, 1914. Das ist ja, wissen wir alle, der Beginn des Ersten Weltkriegs und zu dieser Zeit, da hat die SPD schon einen beachtlichen Weg hingelegt, ist nämlich tatsächlich die stärkste Partei des Deutschen Reichstags im Kaiserreich.
Genau. Der Aufstieg der Sozialdemokraten zu eben dieser stärksten politischen Kraft begann merkwürdigerweise genau in den Jahren, als sie durch die sogenannten Sozialistengesetze in ihren Möglichkeiten als Partei wirklich extrem eingeschränkt war. 1878, weit zurück, gab es ein Pistolenattentat auf Kaiser Wilhelm I., begangen von einem offenbar geistig verwirrten Mann, der sehr viele Ausweise von sozialdemokratischen Vereinen bei sich hatte. Daraus wurde dann geschlossen, die SPD wollte den Kaiser ermorden lassen. Das war natürlich grober Unfug, reichte aber aus, um das Sozialistengesetz zu erlassen.
Dahinter steckte ja der gute alte Bismarck.
Ah, genau. Und er sorgte dafür, dass eben alle Parteiaktivitäten verboten waren. Aber zur Wahl durfte die Partei antreten. Ihre Stimmenanteile wuchsen von Wahl zu Wahl erstaunlicherweise, bis die SPD lange nach den Sozialistengesetzen, die 1890 ausliefen, bei 34,8% angekommen war.
Die SPD war und ist ja im Grunde schon immer eine Arbeiterpartei gewesen. War sie zu der Zeitpunkt dann aber auch eine revolutionäre Partei?
Nein, das war sie nicht. Genauso wenig, wie es die deutsche Gewerkschaftsbewegung war. Sie war immer staatstragend, sie war antirevolutionär. Sozialdemokraten wollten den Staat nicht durch eine Revolution stürzen, sondern durch Gesetze von innen her verändern. Aber als dann 1914 der Krieg losging und die entsprechenden Kriegskredite im Parlament zu bewilligen waren, da begann sich innerhalb der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion eben die Spreu vom Weizen zu trennen. Die einen waren einfach gesagt gegen diesen Krieg und verweigerten nun wirklich jede Form von parlamentarischer Unterstützung eben dieses Krieges. Und die anderen sagten, man könne nun, da der Krieg schon mal angefangen habe, weder Kaiser noch Vaterland im Stich lassen.
Kriegsunterstützung, ja oder nein? Ein Thema, das die Sozialdemokratie ja bis heute eigentlich begleitet.
Genau, das ist tatsächlich die Gretchenfrage, an der es entlang geht. Und die Mehrheit der SPD-Abgeordneten stimmte dann im Dezember 1914 für die Kredite. Der Einzige, der nicht damit stimmte, war Karl Liebknecht. Ein Jahr später, im Dezember 1915, das musste jedes Jahr wieder erneuert werden, waren es schon 20 von 138 Abgeordneten. Und das war dann nach Meinung der SPD-Führung im Reichstag zu viel. Am 24. März, also kurz danach, kam es dann zum Ausschluss eben dieser Abweichler aus der Fraktion.
Also diese 20, die wurden ausgeschlossen?
Die wurden ausgeschlossen und mussten dann, um weitermachen zu können, im Reichstag eine eigene Fraktion gründen. Und das wiederum provozierte dann im Januar 1917 den kompletten Parteiausschluss dieser Abweichler. Und das wiederum führte dann im April 1917 in Gotha zur Gründung der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokraten.
Also erst aus der Fraktion ausgeschlossen, dann aus der Partei rausgeschmissen und dann haben sie ihre eigene Partei gegründet. Und damit sind wir bei unserem Thema heute nämlich. Vor 100 Jahren, da erleben wir den ersten Zerfall der Sozialdemokratie in Deutschland und die Bildung der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokraten. Was spielten die für eine Rolle, diese USPDler?
Ja, also erstmal stellte die USPD mit der MSPD, also der Mehrheits-SPD, den Rat der Volksbeauftragten, der nach dem Ersten Weltkrieg die Entwaffnung vorbereiten und durchführen lassen sollte. Aber es kam schon in den ersten Wochen der Weimarer Republik zu schweren sozialen Unruhen. Im Januar 1919 löste die Absetzung des Berliner Polizeipräsidenten Emil Eichhorn, der der USPD angehörte, in Berlin einen regelrechten Bürgerkrieg aus. Barrikadenkämpfe und Generalstreik begannen. Später bezeichnete man diesen Kampf als Spartakusaufstand, weil sich die kurz zuvor gegründete KPD dem Aufstand angeschlossen hat. Es ging um die grundsätzliche Ausrichtung unserer ersten deutschen Republik. Die einen wollten in Richtung parlamentarische Demokratie marschieren und die anderen eher in Richtung einer, sagen wir, Räterepublik nach sowjetischem Vorbild.
So, und an dieser Richtungsfrage, da scheiden sich jetzt die Geister sozusagen auch in beiden Parteiflügeln.
Genau. Die Mehrheits-SPD entschied sich für ein hartes militärisches Vorgehen gegen diesen Aufstand. Das erledigte für sie der SPD-Mann Gustav Noske, der mit der Niederschlagung dieses Januaraufstandes 1919 den endgültigen Bruch zwischen diesen beiden sozialdemokratischen Parteien bewirkte. 400.000 USPD-Mitglieder traten der KPD bei. Die restlichen 340.000 Mitglieder blieben weiter als USPD bestehen, hatten aber keinen politischen Einfluss mehr.
Also erleben wir da vor 100 Jahren tatsächlich das erste Mal diese Häutung, Trennung, den Aufbruch der Sozialdemokratie in Deutschland.
Genau. Es sollten noch zwei weitere folgen. Der eine hatte tatsächlich den Verlust eines Teils der eigenen Anhängerschaft zur Folge und im anderen Fall vernachlässigte die SPD einen Teil der jüngeren Generation, die eigentlich potenziell ihre eigenen Wähler hätten werden können.
Die Sozialdemokratie in Deutschland und die unabhängige Sozialdemokratie in Deutschland. Unsere Themen heute in 1 Stunde History.
D-Radio Wissen. 1 Stunde History.
Aus 1 macht 2. Wie spaltet sich die Sozialdemokratie? 1917, D-Radio Wissen, 1 Stunde History. Und zwar in Mehrheits-SPD und unabhängige SPD. Philipp I. war praktisch live dabei.
Es ist der 6. April 1917, der Freitag vor Ostern. Während US-Präsident Wilson in Washington dem Deutschen Reich den Krieg erklärt, kommen im beschaulichen Städtchen Gotha in Thüringen 143 Genossen der SPD zusammen. Sie treffen sich im Volkshaus, einem historischen Gasthof mit großem Sitzungssaal. Die Stimmung ist angespannt. Der Jurist und überzeugte Pazifist Hugo Haase erhebt sich und geht zum Rednerpult. Er spricht zur Situation in der Partei. Seine Worte erschüttern die SPD im Innersten. Die Sozialdemokratie müsse zu grundsätzlicher Politik zurückgeführt werden, sagt er. Die alte Partei sei moralisch völlig zusammengebrochen. Am Ende der dreitägigen Konferenz der Opposition steht eine neue Partei, die USPD, die unabhängige sozialdemokratische Partei Deutschlands. Die aufstrebende Arbeiterbewegung im Deutschen Reich ist plötzlich gespalten. Wie konnte es so weit kommen? Rückblick. Im August 1914 tobt bereits der Krieg zwischen Österreich-Ungarn und Serbien, als Kaiser Wilhelm II. Auch Deutschland in den Konflikt hineinzieht. Er erklärt Frankreich und Russland den Krieg. Angriff ist die beste Verteidigung, so rechtfertigt er seinen Beschluss im Reichstag.
Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten.
Mit knapp 35% der Stimmen ist die traditionell pazifistische Arbeiterpartei SPD zu dieser Zeit stärkste Kraft im Reichstag. Trotz ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Kaiserreich lassen sich die meisten Abgeordneten aber von der allgemeinen Kriegsbegeisterung anstecken. Die SPD-Fraktion stimmt am 4. August 1914 für die Kriegskredite, mit denen die Kämpfe an der Front finanziert werden. Im Westen verwandelt sich der Vormarsch gegen Frankreich aber schon nach kurzer Zeit in einen mörderischen Stellungskampf. Die andauernden Gefechte ohne Aussicht auf Erfolg stürzen die deutsche Bevölkerung und auch Teile der SPD in tiefe Kriegsmüdigkeit, erinnert sich der Politiker Bernhard Reichenbach in einem Radiointerview aus dem Jahr 1974.
Die Unhaltbarkeit der deutschen Position war doch zumindest nach dem Eintritt Amerikas in den Krieg ganz deutlich geworden. Daher ja auch die wachsende Stimmenzahl der Opposition in der sozialdemokratischen Fraktion.
Im Dezember 1915 begehren schließlich 18 Abgeordnete auf. Sie stimmen im Reichstag offen gegen weitere Kriegskredite. Daraufhin werden ihm im März 1916 die Fraktionsrechte entzogen. Die Abweichler, angeführt von Hugo Haase, bilden von nun an ihre eigene Gruppe im Parlament, die Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft, SAG, aus der ein Jahr später die USPD hervorgeht. An den Parteitag in Gotha kann sich Bernhard Reichenbach noch gut erinnern.
Ich war 1917 an der Gründung der USPD beteiligt. An Revolution aber dachte man auch damals noch gar nicht. Man wollte nur, genau wie die immer stärker wirkende Fraktion im Reichstag, auf die Regierung einwirken.
Noch im selben Jahr schließen sich 100.000 Menschen der USPD an. Und es werden immer mehr. Pazifisten wie Hugo Haase, Reformer wie Eduard Bernstein und auch die Linksradikalen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg mit ihrer Spartakusgruppe. Sie alle sind gegen Krieg, sie alle wollen zur USPD. Unter den verschiedenen Lagern gerät die junge Partei mächtig unter Druck. Das Ende des Ersten Weltkriegs wirbelt die USPD vollends durcheinander.
Kaiserrat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
In der Novemberrevolution 1918 verkündet Philipp Scheidemann das Ende des Kaiserreichs. An die Spitze der Bewegung stellt sich der SPD-Politiker Friedrich Ebert. Dem wird schnell klar, dass er ohne die USPD keine handlungsfähige Regierung bilden kann. Gemeinsam ziehen die beiden sozialdemokratischen Parteien plötzlich wieder an einem Strang. Den Linken in der USPD passt das gar nicht. Die Spartakisten spalten sich ab und gründen 1919 die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Der rechte Flügel der USPD schließt sich 1922 wieder der SPD an. Die Kommunisten gehen den Sozialdemokraten aber für immer verloren.
Philipp 1 in der 1-Stunde History, die Trennung der USPD. Sein und unser Thema heute in der Radio Wissen. Lasst uns das jetzt nochmal in Ruhe durchgehen. Wie aus einer Sozialdemokratie zwei Sozialdemokratien wurden. Die SPD und die USPD. Unser Thema heute in 1 Stunde History, die Radio Wissen hier mit Historiker Mike Wolke jetzt im Gespräch. Tag, Herr Wolke.
Guten Tag.
Wir haben ja schon gehört, dass sich die USPD letzten Endes über die Frage nach der Unterstützung des Ersten Weltkriegs abspaltete. Und das kennen wir ja durchaus, ne? Dass sich Parteiflügel die Augen ausstechen, wenn es jetzt um die Frage geht, Krieg ja oder Krieg nein. Aber gab es damals eigentlich niemanden, der gesagt hat, Leute, wir müssen uns bei der Frage einigen, wir müssen zusammenbleiben, denn klar, zusammen sind wir stärker.
Die gab es sicherlich auch, aber die Frage ist natürlich angesichts eines massiven Konflikts über die Bewilligung der Kriegskredite durch die SPD-Reichstagsfraktion zur Finanzierung des Ersten Weltkriegs, ob eine Einigung überhaupt im Bereich des historischen Möglichen gelegen hätte. Denn wenn Sie Karl Liebknecht nehmen, das ist der Protagonist, der entschieden als Reichstagsabgeordneter der SPD gegen die Kreditbewilligung agierte, Er hatte sich immer weiter aus der SPD entfernt, obwohl aus einer sozialdemokratischen Familie stammt und war ein entschiedener Kriegsgegner. Und dahinter stand die tiefer liegende Frage, die die SPD schon einige Jahrzehnte beschäftigte. Wie wollen wir eigentlich diese Gesellschaft des Deutschen Kaiserreiches, den Obrigkeitsstaat, verändern? Durch eine Revolution, das war Karl Liebknecht, oder eher durch eine Reform, durch eine Mitarbeit im bestehenden Staat, das war Friedrich Ebert, der SPD-Vorsitzende seiner Zeit.
Der später dann Präsident der Weimarer Republik werden sollte.
Ganz genau.
Interessant aber, dass es damals ja schon das gab, was wir heute Fraktionsdruck nennen. Ne? Also alle auf einer Linie oder gar keine Linie. Und dann wird jemand wie Liebknecht eben auch rausgeworfen.
So war es. Mhm. Es gab eine Parteidisziplin, die in der SPD immer eine besonders große Rolle spielte. Es gab einen Fraktionszwang, wie heute auch, wenn nicht wie bei besonders ethisch wichtigen Fragen dieser Fraktionszwang aufgehoben wurde bei Abstimmungen. Und es gab durchaus auch gute Gründe, dass die Mehrheits-SPD damals für die Bewilligung der Kriegskredite stimmte, denn sie wollten nicht mehr als vaterlandslose Gesellen dastehen. So wurden sie diffamiert im Kaiserreich. Sie hatten Angst vor dem zaristischen Russland und einer Invasion vom Osten her. Gleichzeitig ist das alles, wie oft in der Geschichte, sehr, sehr vielschichtig. Denn Liebknecht stimmte am 4. August 1914 im Reichstag für die Bewilligung der Kredite, hatte sich davor zwar in den internen Fraktionssitzungen dezidiert dagegen ausgesprochen, aber offen stimmte erst im Dezember 1915 gegen die Bewilligung von weiteren Kriegskrediten mit 20 Reichstagsabgeordneten insgesamt.
Interessant, vieles erinnert wirklich an heute. Was hat denn die Mehrheits-SPD, die MSPD, dann aber, als die Spaltung unausweichlich wurde, über die Abweichler gedacht? So ungefähr, ach, kleine Spinnerbande, die kriegen sich schon wieder ein? Oder eher, oh, das ist eine ernstzunehmende politische Gefahr, diese unabhängige SPD? Denn die Mitgliederzahlen, muss man ja sagen, waren enorm der USPD.
Die Mitgliederzahlen waren enorm und das sah natürlich auch der SPD-Vorstand um Friedrich Ebert. Und die Parteiführung fuhr einen sehr ambivalenten Kurs angesichts der entstehenden und dann erstarkenden USPD. Einerseits trat Ebert und seine Gefolgsleute, traten sie für eine harte Disziplinierungspolitik gegenüber der Opposition aus den eigenen Reihen von links ein. Also Ausschluss aus der SPD-Reichstagsfraktion Liebknecht und Genossen im März 1916, dann auch Parteiausschlussverfahren im Januar 1917 gegen die abtrünnigen Parlamentarier. Andererseits unterschätzte die sozialdemokratische Führungsspitze die innerparteiliche Verankerung und Breitenwirkung der USPD. Die USPD war keinesfalls ein Randphänomen. Das zeigt auch eine Episode, eine sehr wichtige Episode aus dem Januar 1918, als gewerkschaftsnahe revolutionäre Obleute mit Unterstützung der USPD den sogenannten Januarstreik organisierten und für eine sofortige Beendigung des Kriegs und eine bessere Lebensmittelversorgung eintraten. Das waren nach 4 Jahren Erster Weltkrieg sehr populäre Forderungen und unterstützte auch das Anwachsen der USPD, deren Mitgliedschaft von anfangs 70.000 in dieser Zeit auf 120.000 Personen anstieg. Und im Frühjahr 1919 war die USPD dann mit über 750.000 Mitgliedern eine Massenpartei.
Wahnsinnige Zahlen, auch gerade im Vergleich zu heute, wo manche großen Parteien auf diese Zahlen ja gar nicht mehr kommen würden.
Eigentlich alle nicht, kann man sagen. Ja.
Jetzt ist die USPD ein Kind des Ersten Weltkriegs, hatte dann, wie Sie gerade beschrieben haben, einen enormen Höhepunkt, aber ging dann ja auch in der Weimarer Republik recht schnell wieder unter, was zumindest die Wahlergebnisse anging. Hatte dann unterm Strich diese Spaltung der Sozialdemokratie eigentlich irgendwelche langfristigen Konsequenzen? Denn die SPD war ja auch in Weimar lange stärkste Partei.
Ganz genau. Grob unterschieden ging es in dieser Umbruchssituation um die Alternative parlamentarische Demokratie, das war die SPD, oder sozialistische Räterepublik, das war die USPD. Allerdings, ich sage ganz bewusst grob unterschieden, es war nicht so, dass die SPD, dass Friedrich Ebert mit dem Rätegedanken überhaupt nichts anfangen konnten. Denn die SPD förderte zum Beispiel sehr die Verabschiedung des Betriebsrätegesetzes von 1920, also ein Meilenstein der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Weimarer Republik, der heute noch enorme Bedeutung hat in unserem Wirtschaftssystem.
Dann kommen wir noch einmal auf Karl Liebknecht zu sprechen, der ja eine andere starke Partei der Weimarer Republik, die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, mitgegründet hat. Der war mal SPDler, haben Sie gesagt. Er war auch kurzzeitig USPDler, glaube ich, obwohl er während der Zeit, glaube ich, im Knast saß. Ist also, könnte man da sagen, diese Spaltung SPD-USPD auch sowas wie eine Spaltung SPD-Proto-KPD?
So einfach ist das nicht. Es ist nicht grundverkehrt, aber es war komplexer. Bereits 1914 hatten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht die Gruppe Internationale gegründet. Daraus entstand dann der linksradikale Spartakusbund, der eine Rätediktatur nach sowjetischem Vorbild anstrebte. Und dieser Spartakusbund schloss sich dann der USPD an mit Karl Liebknecht, führte dort in der Partei aber ein Eigenleben, also blieb als geschlossene Gruppe bestehen. Und das war dann eine der Keimzellen für die KPD-Gründung zum Jahreswechsel 1918-19. Insgesamt zeigt dieser Prozess, dass die USPD eine sehr heterogene Partei war, dass es Widersprüche gab in der programmatischen Konzeption. Einig waren sich die USPD-Mitglieder allein in der Ablehnung des Weltkrieges, aber das hatte sozusagen an Bedeutung verloren mit dem Ende des Krieges im Oktober, November 1918. Und so spaltete sich die USPD auch bald, nämlich auf dem Parteitag in Halle an der Saale 1920. Rund 400.000 Mitglieder der USPD gingen zur KPD, das war die Mehrheit der Parteimitglieder. Mhm. Und 1922 gingen dann ein großer Teil der USPD-Mitglieder ging dann zur SPD zurück. Die USPD, was also überblieb nach dieser Spaltung 1920-22, blieb eine kleine Splitterpartei, leere Parteikassen, was natürlich die politische Arbeit ungemein erschwerte. Und insgesamt lässt sich festhalten, dass die USPD bis zum Ende der Weimarer Republik eine marginale Bedeutung hatte bei den Reichstagswahlen und eine Nischenexistenz führte.
Historiker Maike Wolke in D-Radio Wissen. Wir haben die SPD, die USPD und die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland besprochen. Ich danke Ihnen, Herr Wolke.
Vielen Dank, Herr Dichmann.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Es gab eine Zeit, da gab es in Deutschland Sozialdemokraten und unabhängige Sozialdemokraten. Die USPD ist unser Thema heute und die Geschichte der Sozialdemokratie in Deutschland. Jetzt muss man allerdings sagen, Matthias, eine Stunde History hier, D-Radio Wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die SPD ja wie alle anderen Parteien verboten war. Danach tauchte die SPD ziemlich geschlossen wieder auf, als eine Partei, die das Land ja auch sehr prägen sollte.
Ja, das kann man wohl durchaus so sagen. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, was in den Köpfen der damals führenden Spitzenleute der SPD vorging, aber im Nachhinein betrachtet kann man sagen, sie hätten aus der Abspaltung der USPD und den parteiinternen Streitigkeiten wohl gelernt. Die SPD jedenfalls war geschlossen und setzte auf einen Spitzenmann namens Kurt Schumacher, der schwer gezeichnet und ebenso schwer krank nach 10 Jahren Lagerhaft in verschiedenen Konzentrationslagern für die ersten Jahre der SPD Spitzenmann war. Aber bald merkte die SPD, dass sie sich den politischen Gegebenheiten anpassen musste und eigene, ziemlich dogmatische Positionen aufgeben musste, wenn sie selbst mal irgendwann an die Regierung kommen wollte.
Tja, wie macht man sowas? Ist ja heute noch eine spannende Frage.
Es ist eigentlich ganz einfach, aber auch schwierig zugleich. Denn mit einem neuen Programm, dem Godesberger Programm von 1959, kam dieser Umschwung. Darin bekannte sich die SPD nach langen, langen internen Debatten, die wirklich sehr kontrovers waren, sowohl zur NATO als auch zur Integration in den Westen, gab also kurz gesagt die Totalopposition gegen den damaligen Dauerkanzler Konrad Adenauer von der CDU auf. Und es dauerte aber noch 10 Jahre. Dann allerdings hatte die SPD so viele Stimmen zusammen, dass sie den Kanzler, nämlich Willy Brandt, in einer Koalition mit der FDP stellen konnte. Der Preis war, dass nun aus einer reinen Arbeiterpartei eine Partei geworden war, die auch für Angestellte oder für Beamte sehr attraktiv war. Die SPD bekam so in der Mitte der Gesellschaft Stimmen und verpasste sich ein neues, sehr frisches Image. Also auf der einen Seite erneuert und programmatisch in die Mitte der Gesellschaft gerückt, dafür am linken Rand ein Vakuum hinterlassen.
So, und dass man so weit in die Mitte gerückt ist und eben links von sich ein Vakuum hat entstehen lassen, das hat sich dann auch irgendwann bemerkbar gemacht.
Ja, das stimmt. Zunächst einmal wurden aber die Stimmenverluste am linken Rand durch massive Stimmengewinne in der Mitte und vor allem bei den Neuwählern natürlich mehr als ausgeglichen. Später, am Beginn des neuen Jahrtausends, da wurde dann die soziale Frage wieder wichtiger und die SPD konnte das Vakuum am linken Rand nicht mehr besetzen. Der Neoliberalismus, wie der damalige Schlachtruf hieß, öffnete zwar für einen Teil der Gesellschaft Tür und Tor, aber viele Menschen fielen eben durch das soziale Netz und wurden nicht mehr von der SPD aufgefangen. Für viele Menschen war das logisch, weil die SPD ja schließlich die Verursacherin des Übels war.
Die Sozialdemokratie zwischen 1917 und 2017 heute in einer Stunde History, D-Radio Wissen. Die SPD haben wir heute schon gelernt. Die Sozialdemokratie in Deutschland, unser Thema heute in einer Stunde History, die torkelt so fröhlich hin und her zwischen Einheit und Spaltung. Mal alle glücklich beieinander in linker Aufbruchsstimmung, da wird die Welt gleich rot und besser. Mal ist es dem einen aber wieder alles viel zu unsozial und zu gemainstreamt und dem anderen zu sozialistisch verpennt oder realitätsfern oder was auch immer. Kann man denn nicht einfach mal beieinander bleiben? Das diskutieren wir jetzt mit Historiker Ralf Hoffrogge. Ich grüße Sie, Herr Hoffrogge.
Ja, hallo.
Warum ist das so typisch für die SPD in Deutschland, dass sie gern mal auseinanderbricht?
Na, die Frage ist ja erstmal, warum sollte die Partei zusammenbleiben? Was ist die Grundlage dieser Einheit? Die SPD in Deutschland ist aus einer ganzen Reihe rivalisierender Gruppen und kleiner lokaler Vereine entstanden und hat sich erst relativ spät in den 1860ern dann zu einer Einheit berappelt. Und diese Einheit war glasklar die sozialistische Einheit der Arbeiterklasse für die sozialistische Revolution. Deswegen wurde sie dann von Bismarck auch sehr schnell wieder verboten, weil das den Leuten dann doch zu bunt war, dem deutschen Obrigkeitsstaat. Und in dieser Verbotszeit bis 1890 hat die Partei ihre Einheit aber sehr gefestigt, sozusagen die Reihen geschlossen in der Illegalität, und ist da eher gestärkt daraus hervorgegangen. Und das hat auch eine sehr lange Zeit gehalten, weil man sich eben sehr einig war in diesen sozialistischen Zielen.
Aber die Einheit entstand ein bisschen dadurch, dass es einen Feind gab sozusagen.
Wenn es nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht bestimmte Streits und Spaltungen über den richtigen Weg schon eher gegeben.
Über die Spaltung in der Weimarer Zeit haben wir ja gerade eben auch schon ausführlich gesprochen hier in der Sendung. Auch darüber, wie die SPD dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so als relativ homogene Gruppe entstand und als homogene Partei das Land geprägt hat. Was wir heute noch gar nicht thematisiert haben, Herr Hoffrogge, ist aber die Frage, ob eigentlich auch die Gründung der Grünen so ein Abspaltungsprozess von der SPD war, weil die SPD, die große Partei, vielleicht verpennt hatte, das Thema Ökologie zu besetzen. Was meinen Sie?
Da muss man etwas weiter zurückgehen. Die SPD hat eine Abspaltung gemacht 1961. Da hat sie ihren Studierendenverband rausgeschmissen, den Sozialistischen Deutschen Studentenverband, weil der nämlich das Godesberger Programm zwei Jahre zuvor von 1959 nicht mitmachen wollte, weil da die SPD den Marxismus entsorgt hat. Das wollten die jungen Studierenden nicht mitmachen und dann wurden sie aus der Partei rausgeschmissen und haben 1961 so den Kern von dem gebildet, was später als 68er-Revolte bekannt wurde. Und da ist die Spaltung zu sehen und aus der Restmasse der 68er, die sich dann wieder allerlei Klicken und K-Gruppen gebildet haben, ist dann ja irgendwann mal die Grünen entstanden. Also es ging damals gar nicht so sehr um die Ökologie, das war ein Thema, was Anfang der 80er wichtig war, aber die eigentliche Spaltung war wieder mal um die eigentliche sozialistische Politik der SPD, beziehungsweise wie die aussieht, Volkspartei, Arbeiterpartei, was ist eigentlich das Interesse der arbeitenden Menschen und wie wird das am besten vertreten? Und die Preisfrage haben wir heute auch wieder.
Das heißt aber, die Grünen waren, würden wir sagen, so eine Art Restprodukt einer vorherigen Spaltung der SPD.
Ja, das kann man so sagen. Die Grünen waren ja selber eine Einigungsbewegung. Und es ist im Grunde eine ganz neue Linke entstanden, neben der SPD.
So, und dann natürlich in jüngster Vergangenheit die Linke, die politisch ja sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, fusioniert zum Teil aus der PDS, die Gysi-Truppe, gleichzeitig auch die SED-Nachfolgetruppe und dann eben hier im Westen die WASG, wo ein ganz prominenter Ex-SPDler ja anfangs das Sagen hatte, nämlich Oskar Lafontaine. Die WASG, manchmal schon fast wieder vergessen, aber war ja enorm wichtig für diesen linken Aufstieg. Wo kam die her?
Naja, die müssen wir mal ausbuchstabieren, die WASG. Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Die ist ein Kind der Schröder-SPD, als die Sozialdemokratie jenseits dieser Volkspartei nochmal einen Schritt nach rechts gemacht hat und im Grunde eine neoliberale Wirtschaftsstandortpartei geworden ist. Und das haben insbesondere Gewerkschafterinnen nicht mitgemacht, weil die nämlich die Opfer der Hartz-Reformen waren und gesehen haben, dass ihre Mitglieder nach nur einem Jahr Arbeitslosigkeit ins Nichts abrutschen. Und die vielen Arbeitslosen, die man schon die ganze Zeit hatte, waren natürlich auch enteignet von dem, was sie in die Sozialkassen eingezahlt haben. Also die WASG ist ein Kind von Hartz IV.
Und aktuell, wenn wir beobachten, wie Rot und Rot ganz gerne Kulleraugen füreinander machen, haben Sie dann das Gefühl, wir kommen da auch durch diese Überwindung der Agenda und von Hartz IV wieder in so eine, sagen wir mal, linke Kuscheleinheitsphase zurück?
Ja, manche wünschen sich das. Da sind wir schon aus der Geschichte wieder heraus in der Tagespolitik. Historisch muss man natürlich sagen, was ist der Inhalt der Hartz-IV-Gesetze und werden die jetzt wirklich zurückgenommen? Also entfällt der Grund der historischen Spaltung, die vor 12 Jahren passiert ist? Er entfällt nicht, weil die Änderungen, die bisher vorgeschlagen wurden an den Hartz-Gesetzen, sehr kosmetisch sind und die fundamentale Sache, dass nämlich das Arbeitslosengeld II nur ein absoluter Minimalsatz ist, der im Grunde das menschenwürdige Minimum nicht deckt. Das hat ja auch das Verfassungsgericht mehrfach gesagt. Da wird nicht rangegangen. Es werden auch die Sanktionen nicht abgeschafft, die sehr stark in Grundrechte und Menschenrechte eingreifen. Also ich glaube, da müsste man wirklich evaluieren, was waren die Hartz-Gesetze, was waren die Verschlechterungen, was war besser noch zur Kohlzeit und wird das rückabgewickelt in irgendeiner Form?
Aber man hat doch schon das Gefühl, dass da zum Beispiel Schulz und Wagenknecht, dass es da wieder einen Flirt gibt zwischen Sozialdemokratie und Linken.
Ja, das ist sicher, wünschen sich das auf beiden Seiten viele. Nur Wunsch ist ja dann nicht ein politisches Programm. Und ich kann nur den Hinweis geben, man muss sich die Hartz-Gesetze genau angucken. Die waren der Grund der Spaltung, wenn wir jetzt beim Thema Spaltungen sind. Und dann muss man sich angucken, was ist bisher vorgeschlagen. Wird dieser Spaltungsgrund beseitigt? Mein Urteil in der jüngeren Geschichte ist nein, es wird nicht beseitigt.
Sagt Ralf Hoffrogge in der Radio Wissen eine Stunde History. Wir sprachen über die Sozialdemokratie zwischen 1917 und 2017. Ich danke Ihnen, Herr Hoffrogge.
Ja, ich bedanke mich.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Die SPD hat in ihrer langen Geschichte seit dem Kaiserreich sich immer wieder ja wie so eine Art politische Zelle geteilt und auf dem Weg sind eine Menge andere Parteien entstanden. USPD, KPD, WASG, die Grünen und die Linke, könnte man behaupten, haben wir soweit besprochen hier in der Eine Stunde History. Und das gehen wir jetzt nochmal mit dem Politologen Karl Rudolf Korte durch. Grüße Sie, Herr Korte.
Hallo.
Ja, kann man sich jetzt mal fragen, Herr Korte, ob es eigentlich so gut ist, ob die SPD aus diesen Abspaltungen nicht mal langsam was lernen sollte und vielleicht mal geeint bleiben sollte. Was denken Sie?
Sie ist ja geeint um einen Kern von sozialer Gerechtigkeit herum. Sie ist in ihrem Selbstverständnis eben eine Programmpartei, nicht eine staatstragende Partei, die immer Regierungsverantwortung nur übernehmen will. Und wer programmatisch sich zu sich selbst bekennt, kann auch nur begrenzt andere Strömungen integrieren.
Das wäre ohnehin meine nächste Frage gewesen. Wie können Parteien denn aber eigentlich souverän damit umgehen, wenn sich verschiedene Flügel und auch Abweichler in den eigenen Reihen befinden? Da ist ja nicht nur die SPD gut drin, regelrechte Schlammschlachten zu betreiben. Das macht auch die AfD, das macht auch die CDU, das machen auch die Linken und so weiter und so weiter.
Ja, in der Frühphase der Parteiwerdung gibt es immer wieder Häutungen. Die Parteien verändern sich vor allen Dingen auch über neues Personal, was hinzuströmt. Das ist oft auch nicht wirklich kalkulierbar, wie man in solchen Organisationsstartphasen damit umgeht. Aber vom Grundsatz her ist die inhaltliche Auseinandersetzung die zentrale, denn die Parteien sind ja ein Abbild der Gesellschaft. Sie sollen für uns stellvertretend unterschiedliche Interessen managen und abbilden. Und das ist dann ein Abwägungsprozess, was passt noch mit zum Kern der Partei dazu und was passt eher nicht dazu. Was kann man also eher am Ende über die Koalitionsbildung noch hinzugewinnen? Aber nur Größe zu gewinnen und damit alle Themen aufzunehmen, führt ja dazu, am Ende auch nicht unterscheidbar zu sein und im Wettbewerb überhaupt nicht mehr eine besondere Rolle zu spielen.
Das heißt, wenn ich Sie so richtig verstehe, dann muss eine Partei auch intern rote Linien ziehen, also politische rote Linien nach links und nach rechts und zum Beispiel sagen, pardon, Genosse XY, du hast mit dieser Partei im Grunde nichts mehr zu tun.
Ja, und idealtypisch muss jeder Konflikt in eine Traditionslinie der Partei auch einzuordnen sein. Warum ist die SPD für ein bestimmtes Gesetz oder gegen ein Gesetz? Doch nicht aus Tagesaktualität, sondern idealtypisch aus einer historischen Traditionslinie, in der man um den Konflikt Arbeit und Kapital sich gegründet hat, geradezu europaweit. Und das ist ein sozialdemokratischer Auftrag. Passt jetzt dieses Gesetz in diese Konfliktlinie und wie würde sie aus der historischen Tradition und Verantwortung der SPD beantwortet werden? Das ist für Zuschauer, für Zuhörer, auch für Angehörige der Parteien und für Fans dieser Parteien immer wichtig und das geht oft im Alltag verloren.
Kurzer Schwenk ins konservative Lager, tut das wiederum der CDU gerade weniger gut, dass da so rote Linien überschritten wurden? Nennen wir die Klassiker Mindestlohn, Energiewende, Wehrpflicht, dann auch die Flüchtlingspolitik?
Die Union ist ja traditionell eine föderale Organisation aus verschiedenen Landesverbänden zusammengesetzt, viel stärker als die SPD und eine Staatspartei in ihrem Selbstverständnis, die gerne regiert, sie leidet weniger an sich selbst und ist viel, viel pragmatischer immer gewesen, sodass sie auch Strömungen leichter aufnehmen kann, als das die SPD bisher getan hat. Aber es gibt für die Union aktuell und auch traditionell nach rechts außen eine klare Trennungslinie und die augenblickliche Vorsitzende der Partei hat das auch sehr deutlich markiert als erste Vorsitzende, dass sie gesagt hat, auch wenn es dann rechts von uns eine Partei geben sollte, ist das auch gut so, weil wir bleiben in der Mitte.
Das finde ich spannend, dass die CDU etwas pragmatischer sein darf und auch mal nach rechts ausscheren oder nach links vor allem auch ausscheren darf, was die politischen Linien angeht. Jetzt zurück zur SPD. Wenn wir uns das mal, oder wenn Sie sich das mal, Herr Korte, als Wahlanalytiker anschauen, da ist die SPD ja wiederum ein Stück nach links gegangen, hat sich dort weiter links eingepflanzt. Ist das die richtige Nische für die Bundestagswahl 2017?
Im Moment finde ich das Phänomen interessant, dass die Mitte wieder lebt. Also mit der Auseinandersetzung um Inhalte, nämlich Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, interessieren wir uns weniger für die Populisten. Und plötzlich kehrt in der Mitte fast schon eine Renaissance der Volksparteien zurück. dass die Mitte sich stärkt und die kleineren Parteien große Probleme haben, am Ende sich noch zu parlamentarisieren. Ich sehe weniger hier einen Linkstrend der SPD als eher eine Dimension, einen politischen, zivilisierten Streit über Inhalte wieder angezettelt zu haben, mit einer Person als Programmträger und Projektionsfläche. Aber ich kann das nicht verordnen, dass es jetzt wirklich linker oder rechter wäre.
Gut, aber wenn die Linkspartei zum Beispiel jetzt der SPD wieder schöne Augen macht, dann könnte das ja vielleicht daran liegen, dass die Linken auch weiter in der Mitte sind? Oder wie geht das jetzt zusammen?
Das Parteiensystem ist ein sehr vitales System, sehr robust, sehr belastbar, und Themen, die unterdrückt werden gegenüber den Wählerinnen und Wählern, kommen trotzdem in irgendeiner Weise vor. Insofern steigen Parteien auf oder ab. Das ist sehr volatil, auch angemessen angesichts der wählerischen Wähler. Die Linke wird ein Problem haben in dem Maße, in dem ja ihr Gründungsmythos mit der Agenda 2010 zusammenhängt, zumindest der Westlinken. Und wenn jetzt die Schulz-SPD dieses Thema ein Stück weit abräumt, hat sie natürlich ein Kernthema, was sie für sich immer hochgehalten hat, nicht mehr. Und insofern stellt sich durchaus die Frage der Berechtigung, was sie dann noch an Kernthemen gegenüber dem Wähler hat, also die Linke.
Sagt der Politologe Karl Rudolf Korte hier in eine Stunde History, der Radio Wissen hier. Ich danke Ihnen, Herr Korte.
Bitteschön.
Sozialdemokraten, unabhängige Sozialdemokraten, Sozialdemokraten der Mitte und Sozialdemokraten ganz links. Wir haben gelernt heute in der einen Stunde History, die Sozialdemokratie in Deutschland, die neigt dazu, auseinanderzubrechen, aber dann eben auch dazu, sich wieder zusammenzufinden. Zum Ende, Matthias, haben wir das eigentlich auch mal bei anderen Parteien in Deutschland erlebt? Nehmen wir die andere große bei der CDU?
Also im Moment erleben wir den Aufstieg der AfD. Das ist natürlich nicht alleine auf die Politik der CDU zurückzuführen, aber einen Zusammenhang gibt es meiner Meinung nach jedenfalls schon.
Das ist ja eine durchaus bekannte These, ich finde aber auch eine ganz schön steile These.
Das ist sehr steil, aber lass uns mal zurückblicken. Mhm. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die CDU, weniger die CSU, in der politischen Landschaft nach links geschoben. Da wurden manche Themen von der SPD aufgesogen, alte Zöpfe wurden abgeschnitten und Entscheidungen gefällt, die man vor einigen Jahren der CDU nicht zugetraut hätte. Zwei Beispiele: die Abschaffung der Wehrpflicht, mir nichts, dir nichts, und der Ausstieg aus der Atomenergie, ebenfalls ratzfatz.
Den Mindestlohn könnte man auch noch mit dazu nehmen.
Auch das. Da gibt es noch viele andere Beispiele. Damit ist die Partei nach links gerückt oder hat rechts neben sich Platz gelassen, der nun eben von AfD oder Pegida oder ähnlichen Gruppierungen eingenommen wird.
Jetzt habe ich neulich noch eine andere spannende These aufgeschnappt, nämlich weil da rechts jetzt die AfD steht und die CDU auch wieder rüber muss, um sich von denen nicht die Stimmen abgraben zu lassen, kann die SPD wieder linke Themen besetzen, die ihnen vorher die CDU madig gemacht oder streitig gemacht hat.
Ja, ganz so einfach wird es vermutlich nicht sein, aber im Prinzip kann man da schon so ein bisschen in die Richtung gehen. Man sieht ja, was es für die SPD bei den Zustimmungswerten bedeutet, wenn das Thema soziale Gerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt gerückt wird, also weg vom neoliberalen Plan der vollkommen freien Entfesselung der kapitalistischen Marktkräfte hin zu einem verstärkten Fürsorgestaat, der all jenen einen sicheren Platz garantiert, die auf einem sich wirklich rasant entwickelten Arbeitsmarkt nur geringe Chancen haben. Auf der anderen Seite gilt das natürlich in ähnlicher Weise auch für die CDU. Dort sind offenbar über einen wirklich längeren Zeitraum konservative Wählergruppen vernachlässigt worden, die keineswegs rechtsextrem sind, sondern wertkonservativ. Viele von diesen Wählern haben in der CDU ihre politische Heimat verloren. Manche sind nicht mehr zur Wahl gegangen. Manche haben sich nach der Flüchtlingskrise nach einer Partei rechts von der CDU umgeschaut und offenbar die AfD gefunden.
Im Grunde könnten wir das doch aber alles auch ganz unaufgeregt zur Kenntnis nehmen, oder? Die Parteien, die changieren mal so ein bisschen hin und her, von Wahl zu Wahl, so ein bisschen, je nachdem, wie die politischen Strömungen im Land sind. Oder denkst du, Parteien müssen irgendwie auch in Stein gemeißelt einige Grundsätze haben?
Nein, das denke ich nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Jede Partei muss Veränderungen in einer Gesellschaft erkennen, erst einmal dann aufgreifen und auch mit ihrer Programmatik zusammenbringen und möglicherweise einarbeiten. Aber dabei sollten sie eben darauf achten, die eigenen Grundaussagen nicht zu verlassen. Das ist ein konservatives Weltbild bei CDU und CSU und eine eher auf die Belange der Arbeiter und Angestellten ausgerichtete Sichtweise bei der SPD. Wenn die einen ihre konservative Haltung über Bord werfen und die anderen neoliberalen Versprechungen hinterherlaufen, hat das den Verlust des ureigenen Klientel zur Folge, und das ist nicht gut für das politische System in Deutschland.
Danke dir, Matthias, für heute hier eine Stunde History. Und da hast du natürlich jetzt gerade auch schon ein bisschen auf die Bundestagswahl geschielt. Wir hier in eine Stunde History in der Radio Wissen wollen, auch wenn die Bundestagswahl näher rückt, in einigen Sendungen dann nochmal auf so ein paar wichtige Themen eingehen. Das war vielleicht heute mit der Sozialdemokratie ein erster Vorgeschmack. Bleibt dabei, ihr kriegt alle Sendungen von uns natürlich als Podcast bei deradiowissen.de, iTunes, Spotify und so weiter. Nächste Woche geht es um einen Herrn namens Oliver Cromwell. Eine Person, die fast im Alleingang einen Bürgerkrieg ausgelöst hat, 1642 in England. Ciao, bis dahin, euch eine schöne Woche.
D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.